Hallo und herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Die Liga läuft und euch ging es wahrscheinlich wie uns. Was war das schön am Wochenende? Endlich wieder Bundesliga, yeah! Und wenn es nach dem aktuellen Tabellenstand geht, könnte wegen mir eigentlich auch schon wieder Schluss sein. Er wird es anders sehen, mein Sportsfreund und Kollege Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils. Ja, naja.
Stimmung ein bisschen gedämpft, nicht. Jens. Was ist los?
Ja, also... zumindest so, wie ich es erwartet habe, ja. Aber natürlich mit Blick auf die Tabelle, nee, jetzt besser nicht abpfeifen, weil oder die Saison noch nicht beenden, dann wären wir nämlich 17. und würden mit runtergehen. Nein, also ist natürlich Quatsch, aber ja, das war schon mit Ansage nicht so gut, zumindest für meinen Verein und einige andere auch, von daher, wir sprechen ja jetzt drüber und dann arbeiten wir das nach und so. Nach.
Aber ich sag mal, auch keine Riesenüberraschung, ne? In Frankfurt jetzt zu verlieren als Werder Bremen, das darf auch passieren. Du erinnerst dich, wir haben letzte Woche ja nun unsere Abschlusstabelle getippt und die Frankfurter haben wir beide stark für dieses Jahr eingeschätzt. Ja. Also gut, aber gehen wir es der Reihe nach mal durch. Freunde, erstmal richtig geil, dass wieder Liga ist und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt einfach hier eine Folge, wo wir diesen ersten Spieltag mal ein bisschen Revue passieren lassen und natürlich auch auf die ein oder andere Aussage der Verantwortlichen schauen, denn da gab es schon hier und da auch wirklich interessante Dinge zu besprechen. Und weil es mir so viel Freude macht, lass uns doch mit dem Eröffnungsspiel starten, Jens. Das 6:0 in München. Wer es nicht weiß, ich bin Bayern-Fan, Freunde. Ach, was war es ein schöner Abend.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich habe nach, weil ich hier noch so ein bisschen Kinddienst hatte, habe ich nach 20 Minuten reingeschaltet und stand noch 0-0. Und dann hörte ich den Reporter Florian Schmidt-Sommerfeld sagen, dass es hier noch 0-0 steht, ist ein Unding. Und schon fiel das erste Tor für die Bayern. So, ja. Also von daher, dann war klar, in welche Richtung das geht. Nee, muss man schon sagen, wir haben das ja auch vergangene Woche in unserem Saisonausblick schon gesagt. Die erste Elf der Bayern, wie sie da steht, ist schon eine Top 11. Und da muss man schon sagen, wenn die alle ihre PS auf die Straße bringen und sie hatten augenscheinlich auch alle Bock, dann ist es schwer für jede Mannschaft und natürlich auch für so ein neu formiertes Leipzig. Und ich meine, Ole Werner kennt sich ja als ehemaliger Werder-Trainer mit hohen Niederlagen in München aus. Von daher, für ihn zumindest ist das jetzt wahrscheinlich keine Besonderheit.
So und darüber würde ich mit dir ehrlich gesagt auch gerne sprechen. Der Name ist eigentlich genau das richtige Stichwort, denn wir können jetzt über das Spiel sprechen, aber das ist relativ schnell erzählt. Die Bayern waren halt wirklich gut. Aber ich fand wirklich interessant Ole Werner davor und danach im Interview bei den Kollegen von, wer hat das übertragen? Sky, glaube ich.
Sky, aber war ja, glaube ich, auch im Öffentlich-Rechtlichen empfangbar, aber ich habe es bei Sky geschaut.
Also ich habe die Interviews von ihm gesehen und vor dem Spiel fand ich schon ganz witzig, wird Ole Werner als Leipzig-Trainer vor seinem ersten wichtigen Spiel gefragt und was überwiegt, die Vorfreude oder die Anspannung? Und dann sagt er, ja, schon beides, aber wenn ich ehrlich sein soll, schon die Vorfreude. Und ich sehe dem Mann ins Gesicht und denke mir, du schamloser Lügner. Er war so angespannt, er war so hardcore angespannt. Das hast du ihm natürlich krass angemerkt und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Aber es ist doch dann auch nicht schlimm zu sagen, ja, vom ersten Spiel, klar, ich spüre schon eine gewisse Anspannung. Ja. Und nach dem Spiel war er ja dann auch im Interview und ich bin das Gefühl nicht losgeworden, dass Ole Werner entweder noch nicht so richtig in der neuen Position angekommen ist oder vielleicht einfach auch grundsätzlich dort nicht so richtig hinpasst. Ich weiß nicht, ich kann das kaum in Worte fassen. Also vielleicht zunächst mal, das, was er da gesagt hat, war jetzt das eine. Also er sagt, es war sehr enttäuschend, eine desaströse Leistung. Wir haben es nicht geschafft, als Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Aber ich habe ihn da vor allem gesehen und habe mir gedacht, er wird da gerade irgendwie in so eine Richtung gedrückt, die nicht so richtig zu ihm passt. Er kommt aus Bremen und ich hatte da immer so das Gefühl, er ist der legitime Nachfolger von Thomas Schaaf, auch so in seiner Art. Ein bisschen das Mürrische, ein bisschen das Zurückhaltendere. Und jetzt in Leipzig läuft er da rum und da schwirrt dann ein Jürgen Klopp noch, der ja irgendwie mega cool ist. Und ich glaube, er will auch cool sein und will da so mit dazugehören oder soll. Und so richtig passt es nicht zu ihm. Das war so mein Eindruck. Ich hoffe, ich tue ihm damit nicht wahnsinnig Unrecht und ich möchte ihn überhaupt nicht angreifen, weil ich ihn sympathisch finde. Aber das war das Gefühl, was mich die ganze Zeit nicht verlassen hat. Der liebe Ole, so richtig passt er da nicht rein. Geht dir das ansatzweise auch so? Bilde ich mir das nur ein oder keine Ahnung?
Ja, also natürlich für mich war es auch ein bisschen ungewohnt, ihn natürlich jetzt auch in den vergangenen Wochen so in diesem neuen Leipzig-Outfit auch zu sehen, mit diesem Red Bull auf der Brust und auf der Mütze und so weiter. Also so dieses Ganze, man hat so das Gefühl, wie so ein Schuljunge, der von seinem neuesten Lieblingsverein irgendwie ausgekleidet oder ausgestattet wurde, aber er passte da irgendwie nicht so richtig rein. Und ich meine, Nils, Kommunikation ist natürlich auch irgendwie Körpersprache, was rüberbringen, was ausstrahlen und so weiter. Und ich finde schon, es gibt einfach so ein paar Bilder, da hat er so seine Basecap irgendwie so halb schräg auf dem Kopf. Da sieht er aus wie so ein kleiner Schuljunge. Ich werde dieses Bild nicht so ganz fertig. Um das nochmal, wie gesagt, wir haben jetzt ein Spiel gesehen gegen einen starken Gegner, die wirklich alles auf den Platz gebracht haben, was sie sich so vorgenommen haben, haben ein Top-Spiel gemacht. Du hast vorhin die Frage gestellt, passt er da nicht rein oder passt er da noch nicht rein? Ich glaube, diese Frage ist noch nicht endgültig geklärt, aber da kann sie auch nicht sein nach einem Spiel. Aber ich glaube schon, und das habe ich vergangene Woche in der Folge ja schon gesagt, so diese Ruhe, du hast es ja mit Lethargie beschrieben, aber diese Ruhe, die er ausstrahlt, das ist natürlich auch in einem Verein, der in den vergangenen 1, 2, 3, 4 Jahren ja auch schon ein bisschen im Tumult war, ist es natürlich schon auch was sie wahrscheinlich auch in ihm gesehen haben, dass sie sagen, wir brauchen jemanden, der hier das Ruder übernimmt und dann uns wieder in seichtere Gewässer schippert oder so, ne?
Aber weißt du, ich habe so das Gefühl, gerade bei den Top-Clubs musst du als Trainer eben auch ein großes Maß an Charisma mitbringen, auch um die Spieler, junge Spieler zu überzeugen von dir und von deinen Ideen. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise so einen Xavi Simons da vorstelle und da steht so ein Ole Werner von ihm und will ihm da was erklären, ich glaube, der denkt sich innerlich, okay. Also,
er wird ihn wahrscheinlich auch nicht mal verstehen.
Ja, also auch das bilde ich mir gerade nur ein, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Ole Werner zum Verhängnis werden könnte. Und mehr sage ich auch nicht. Wir müssen das als auch nicht weiter diskutieren, weil du hast völlig recht, das kann man noch nicht wissen. Ich wage jetzt nur mal die Prognose, Ole Werner wird nicht auf Lebzeit Trainer in Leipzig bleiben.
Ja. Halt ich dagegen. Hört. Nee, also ich glaube auch, dass er da keinen ganz einfachen Job übernommen hat. Das wird er auch selbst wissen. Und wir haben ja in der vergangenen Woche auch über dieses Thema Verhältnis Bundesliga, auch zur Premier League und so weiter gesprochen. Und es ist einfach schon so, dass natürlich gerade auch Leipzig in den vergangenen Jahren verdammt viele Abgänge hatte, auch hochdotierte Abgänge. Und jetzt auch gerade wieder in die Premier League mit Šeško und mit Xavi Simons gehen zwei deiner drei besten Spieler dann weg. Ich glaube, auch Leipzig wird sich erst neu finden müssen. Ich glaube aber, sie haben auch das Potenzial eingekauft, dass sie das tun können. Und da ist natürlich ein Auftaktspiel beim FC Bayern, wo die ganze, also erstmal zumindest Fußball Deutschland, aber ja auch die ganze Welt irgendwie drauf schaut, ist natürlich auch nicht unbedingt so ein Ding, was du so locker wegmachst. Von daher, ich glaube schon, es gibt dankbarere Aufgaben, als das erste Spiel gegen eingespielte Bayern zu spielen, wo sich ja nicht viel getan hat. Luis Diaz ist mit reingekommen, Jonathan Tah ist da hinten reingekommen. Ansonsten ist die Mannschaft wie im vergangenen Jahr. Oh ja, da haben sie natürlich dann ordentlich für bezahlt.
Ja, in der Tat. Also das wird, glaube ich, wirklich spannend da mit Ole Werner. Den Gedanken muss ich noch äußern. Ich habe so das Gefühl, ihm fehlt da die Ruhe ein bisschen. Also wenn ich Kompanie dagegen sehe, der ruht so wahnsinnig in sich und der ist auch noch ein junger Typ. Und der Ole Werner, ja, ich sehe deinen skeptischen Blick.
Ja, ich
weiß, der strahlt eine gewisse Art von Ruhe aus. Er strahlt aber auch eine gewisse Art von Unsicherheit aus.
Ja, das mag sein. Ich bin deswegen so über dieses Wort Ruhe gestolpert. Erstens, weil ich eben gesagt habe, dass er so eine Gelassenheit eigentlich ausstrahlt. Aber weil ihm so eine störrische Ruhe auch immer von den Bremern vorgeworfen wurde. Also, dass er halt quasi immer so, dass er keine Emotionen versprüht, dass er auch die Mannschaft nicht mitreißen kann und so weiter. Und dass er auch oft in Situationen, in denen das Team nicht gut performt, zu lang wartet, bis er diese Ruhe bricht und was anderes macht, was anderes versucht, einen Spielerwechsel macht oder sowas. Also, dass ihm diese Ruhe auch negativ ausgelegt wurde. Deswegen habe ich gerade nur so eine Sekunde drüber nachgedacht. Ja, das kann schon sein. Ich glaube schon, dass den Leipzigern jetzt auch Ruhe gut tut. Am besten auf dieser Position, aber vor allen Dingen auch im Team. Also das ist auch wieder ein Team mit, keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber 8, 9 Neuzugängen und ebenso vielen Abgängen. Die müssen jetzt auch Ruhe in diese Mannschaft reinkriegen. Und dann bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass Leipzig das Potenzial hat, in der Champions League zu spielen.
Ich glaube, die müssen
immerhin auch hingetippt.
Ja, ja, ich ebenso, aber die müssen jetzt gewinnen. Und ich glaube, wenn das nicht richtig ins Rollen kommt, dann wird es schwierig, denn ich glaube, die Spieler wollen eben auch Vertrauen spüren und dieses Vertrauen wollen sie auch in den Trainer haben. Und no offense, aber Ole Werner hat die Champions League halt noch nicht gewonnen. Das heißt, das ist kein Trainer, wo du als Spieler sofort sagst, okay, da hänge ich an den Lippen, der Mann weiß ja, was er macht und was er sagt. Und ich glaube, da musst du dich natürlich noch umso mehr beweisen. Und wenn du dann eben nicht dieses Feuer versprühst und vielleicht auch nicht so ein Kumpeltyp bist wie der Klopp oder so, dann hast du es natürlich schwerer. So, und das war's jetzt auch. Ole, I love you. Tut mir leid, wie gesagt, ich will überhaupt nicht negativ, ich berichte lediglich, was ich gesehen habe.
Ja, ich kann das Gefühl auf jeden Fall teilen. Ich habe vorher auch, bevor wir dann nochmal ganz kurz auch zum Bayern gehen, ich habe so das erste Interview, das Sky aus diesem Bayern-Tunnel da unten mit ihm gefilmt hat, wo du auch das Gefühl hast, so er ist so in so einer Totalen drin und hinter ihm ist so wahnsinnig viel Geschichte und Bayern und jetzt gleich hier Allianz Arena und großer Glamour und er steht da drin und passt da nicht so richtig hin.
Aber Ole möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden.
Aber ich glaube, und da bin ich nach wie vor der Meinung, ich glaube, der kann das hinkriegen.
Ja.
Ich glaube, die Mannschaft muss sich finden und wie gesagt, ein Auftaktspiel bei eingespielten Bayern ist sehr undankbar. Wo wir eben schon beim Kader waren, der Bayern. Ich habe es ja ganz kurz angerissen. Die Mannschaft ist ziemlich zusammen. Leihen denn die Bayern noch einen, Nils?
Das wollen sie auf jeden Fall.
Weil ich kaufen ist ja nicht, ne?
Nee, genau. Das hat Eberl auch sehr, sehr deutlich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bestätigt, dass er den Auftrag vom Aufsichtsrat bekommen hat, jetzt einen Spieler zu leihen. Also trotz der Coman-Millionen wird offensichtlich nicht mehr ganz groß jetzt investiert. Uli möchte die Kohle zusammenhalten. Und Eberl hat das ja sehr schön erklärt, wie das jetzt andersrum wäre. Da kommt jetzt ein Verein auf die Bayern zu und sagt, wir würden gerne den Michael Olise ausleihen. Wie wäre es denn? Und die würden natürlich diesem anfragenden Verein den Vogel zeigen. Und genauso ist es andersrum auch. Wenn du als Bayern einen Topspieler haben willst, der wirklich die Qualität des Kaders verbessert, also den auch noch leihen zu müssen, ist natürlich eine extrem herausfordernde Aufgabe für Max Eberl und Christoph Freund. Und ich bin gespannt, wen sie noch aus dem Hut zaubern, aber ich glaube, sie haben es natürlich schwer vor, jetzt bis zum Transferschluss jetzt da irgendjemanden noch zu holen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm, aber die Bayern haben ja durch die Verkäufe, eben auch durch Coman oder auch Mathis Tell, der ja oft vergessen wird, der hat ja erstens schon eine hohe Leihgebühr gebracht und dann am Ende, glaube ich, auch nochmal irgendwie 35, 40 Millionen. Die haben ein positives Transferplus, positive Transferbilanz. Also natürlich ist da jetzt nicht eingerechnet, was haben sie an Handgeld für Jonathan Tah bezahlt. Das werden auch ein paar Euro gewesen sein und Tom Bischoff hat vielleicht auch noch ein Eis gekriegt oder so. Aber trotzdem haben die Bayern ja eine positive Transferbilanz. Warum dann da irgendwie vom Aufsichtsrat gesagt wird, nee, wir halten jetzt die Kohle zusammen, weil sie brauchen ja noch jemanden. Und das hat ja Eberl in der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel auch relativ deutlich gemacht, so nach dem Motto, ja, wir hatten eigentlich überhaupt nicht mehr vor, den Coman zu verkaufen.
Genau.
Also er galt ja lange Jahre, auch wegen seiner Verletzungsanfälligkeit, als Verkaufskandidat, aber eben weil Sané auch gegangen ist und sich natürlich auch Musiala so schwer verletzt hat, wollten sie eigentlich gar keinen mehr abgeben. Haben sie dann aber doch gemacht. Und jetzt zu sagen, ja, jetzt können wir gucken, ob wir noch irgendwo jemanden dazu kriegen, das finde ich schon schwierig.
Ja, finde ich auch einen interessanten Move. Ich glaube, dann hat am Ende da einfach die Kohle den Ausschlag gegeben und die Tatsache, dass, wie du richtigerweise sagst, sie Coman eigentlich schon länger verkaufen wollten. Ja. Und jetzt gab es dann eben endlich mal da ein Angebot aus Saudi-Arabien, was offensichtlich in der Range war, wo man zustimmen kann. Aber das ist eben das Ding. Ich habe bei den Bayern so das Gefühl, die verkaufen ihre Spieler so für 30 Millionen und kaufen sie dann für 80. Also das haut irgendwie nicht so ganz hin, hat man so das Gefühl. Ne? Ich weiß nicht, ob das einfach bei den Verhandlungen schwierig ist als Bayern München, weil die anderen Vereine einfach auch wissen, du hast Kohle oder so. Aber das ist schon so ein bisschen auffällig. Keine Ahnung. Also sie werden noch was tun, denke ich, wenn es irgendwas gibt, was Sinn macht. Und wenn nicht, ist das vielleicht wirklich so eine Saison, wo man dann auf die jungen Wilden setzen muss? Und das hat ja auch nicht nur Nachteile.
Mhm. Wobei man da ja auch schon so ein bisschen Kritik hört, dass Vincent Kompany auch jetzt im Moment bei Spielen, die klar entschieden sind, nicht auf zum Beispiel Lennart Karl setzt. Also, dass er diese Spieler zu spät bringt, ihnen eben nicht diese Minuten gibt. Jetzt habe ich es gerade nicht auf dem Schirm, wann er am Wochenende eingewechselt wurde bei dem 6-0, aber
war lange genug dafür, dass er noch eine schöne Chance auf jeden Fall hatte. Ja, auch da würde ich sagen, erster Spieltag, ne?
Ja, aber das wäre ja jetzt die Chance, ja? Also das wäre jetzt genau auch die Chance zu sagen, okay, jetzt müssen diese Spieler performen.
Genau.
Und wir sprechen immer darüber, dass wir Talente an die Profis ranführen müssen. Und gerade auch der FC Bayern hat ja wohl auch erkannt, dass sie das in den vergangenen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, zu wenig geschafft haben. Dann wäre das doch jetzt der Moment, das auch zu tun. Bevor du dir da jetzt irgendwo, wie du sagst und auch vollkommen zu Recht sagst, eine Verstärkung für die aktuellen Positionen oder für die aktuellen Spieler wirst du ja nicht leihen können.
Wird
also,
schwierig.
Genau, das wird schwierig. Also werden sich ja sowieso jemanden für die zweite Reihe besorgen müssen. Also warum das dann nicht mit dem Tom Bischoff und mit Lennart Karl und so weiter probieren? Ja, ich meine, in der Bundesliga zumindest wissen wir ja auch, ich meine, das hat man am Wochenende ja schon gesehen, so einen richtigen Konkurrenten werden sie in dieser Saison nicht haben.
Na, warten wir mal ab. Ich bin da noch nicht so überzeugt, aber das ist natürlich meine übliche Zurückhaltung als Bayern-Fan. Ich bin sehr bescheiden und demütig, wie man weiß. Was wird da gelacht?
Also wie alle Bayern-Fans, ja klar.
Genau. Nein, aber erster Spieltag. Und ich meine, du weißt, wen ich auf Platz 2 getippt habe, nämlich die Frankfurter. Die sind auch ganz gut reingestartet.
Ja, das stimmt.
Natürlich gegen, weiß ich, habe ich vergessen. Aber also warten wir es mal ab. Ne? Ich glaube schon, dass sich da oben auch ein bisschen was tun wird. Und dann lass uns auch direkt mal weitergucken, bevor wir uns jetzt zu lange mit den Bayern hier schon wieder aufhalten. Also was schon auch überraschend war, dass die Leverkusener es nicht schaffen, zu Hause gegen Hoffenheim zu gewinnen. Ne? Also wir haben beide auch schon letzte Woche gesagt, für die Leverkusener wird es kein einfaches Jahr. Ja. Und du hast vor allem auch gesagt, dass es für Hoffenheim ein überraschend positives Jahr wird. Ich habe die relativ weit unten reingetippt. Du hast sie deutlich höher eingeschätzt. Demnach hat dich das wahrscheinlich weniger überrascht als mich, Jens. Aber dass die Leverkusener so starten, war nicht abzusehen, ne?
Nee, absolut nicht. Und da ja gleiches Thema wie bei Leipzig auch. Die müssen sich natürlich auch erst finden. Neuer Trainer, neue Spieler. Das ist alles nicht ganz so einfach. Und dann vielleicht auch so, ja, Hoffenheim, ne? Vergangenes Jahr eine nicht so gute Saison gespielt und so weiter. Lange Zeit unten drin gestanden. Ja, machen wir schon. Und dann ist es halt dann auch wieder so der Punkt, Hoffenheim, wir haben es vergangene Woche auch schon gesagt, witzigerweise auch die beiden Spieler, die wir vergangene Woche genannt haben, nämlich Aslani und Lemperle, waren auch die beiden, die die Tore erzielt haben. Mhm. Also ja, ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Und ja, Leverkusen muss man mal so gucken. Ich glaube auch, dass Leverkusen ja jetzt gar nicht erwarten kann, dass es dieses Jahr wieder um die Meisterschaft geht. Also nach so einem Maximalumbruch glaube ich, auch wenn sie das nach außen natürlich niemals so verkaufen dürfen, aber planen sie schon für die nächsten 2 oder 3 Jahre. Hm. Auch die Spieler, die sie geholt haben, alles so Potenzialspieler und so weiter, von denen wahrscheinlich ein paar funktionieren weniger gut und so weiter. Ich glaube, dass das jetzt gar nicht so darauf fokussiert oder dass die Mannschaft gar nicht so darauf fokussiert ist oder der Verein, so wir müssen jetzt alles dafür tun, um jetzt sofort wieder Erster zu werden, weil sie wissen, das kriegen wir in der Situation nicht hin. Mhm. Ich glaube, sie bauen da möglicherweise wieder was für die kommenden 2, 3 Saisons auf. Aber es muss natürlich trotzdem für die Champions League reichen. Also weil sonst,
ja, sollte.
Genau, das ist so das Minimalziel, ist ja auch klar. Das muss schon funktionieren und dann haben sie vielleicht wieder eine Mannschaft, die so zusammengewachsen ist, die in dann 2, 3, 4 Jahren die Bayern möglicherweise wieder angreifen kann.
Ja, richtiger Punkt. Diese Erklärung mit Umbruch und nicht so eingespielt kann der VfB Stuttgart nicht anführen. Auch die haben nicht gewonnen. Supercup verloren, das Finale gegen die Bayern. Gut, das ist auf jeden Fall drin. Aber gegen Union Berlin, ich meine, wir wissen, Eisern Union ist zu Hause stark, aber hätte man auch denken können, dass die Stuttgarter da mehr reißen, ne?
Ja, muss ich ehrlicherweise sagen, da habe ich nicht so wahnsinnig viel von gesehen. Deswegen kann ich mir da überhaupt kein Urteil erlauben, ob das jetzt ein verdienter Sieg von Berlin war. Ich glaube auch, Stuttgart, also du kannst halt schon mal bei Union Berlin verlieren. Das ist auch für jemanden, ich meine, wir haben sie beide in die Top 6 getippt, aber Union, erster Spieltag und so weiter, tolles Wetter in Berlin, 30.000 Verrückte in der alten Försterei. Also ich glaube schon, dass man da mal verlieren kann und die Stuttgarter werden aber ihren Weg machen, bin ich felsenfest von überzeugt. Ja. Die haben viel von dem richtig gemacht, was mein Verein falsch gemacht hat in den vergangenen Jahren. Von daher, ich glaube fest daran, dass selbst wenn es da jetzt mal ein bisschen holprig losgeht, dass die auf jeden Fall ihren Weg machen werden diese Saison.
Ja, bin ich bei dir. Und Gleiches glaube ich von Freiburg und Augsburg, die jetzt direkt gegeneinander gespielt haben. Die haben ja auch beide relativ weit hoch getippt. Aber dass die Augsburg jetzt gewinnen, ist natürlich für Sandro Wagner echt ein Traumeinstand, muss man sagen. Und ich habe mich da richtig mitgefreut. Ich mag Wagner, ja. Und wenn du nach dem Spiel gesehen hast, wie die da auf der Bank sich in die Arme gefallen sind, nicht nur abgeklatscht, sondern sich wirklich richtig mit viel Energie in die Arme genommen, in die Arme gesprungen sind, da siehst du, was der da für eine Energie gerade entfesselt, Sandro Wagner. Ja. Und ich glaube, diese Energie, die wird dazu führen, dass Augsburg eine richtig starke Saison spielt.
Ja, also haben wir ja beide getippt, dass sie noch sich noch mal verbessern, auch gegenüber der Vorsaison. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ja, so ein Sandro Wagner, dass der einen Effekt haben kann, das glaube ich schon. Und das ich glaube auch schon, dass er eine Mannschaft mitreißen kann und so weiter. Ehrlicherweise, mir ist es an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen viel. Ja, also er neigt schon zu Übertreibungen und es muss immer so deutlich machen, wie wahnsinnig viel er auch investiert und wie viele Ideen er hat und wie motiviert er ist und dass er ja so dankbar ist dafür, dass er jetzt Bundesliga-Trainer ist und so weiter. Das glaube ich ihm. Das ist ja auch alles in Ordnung, aber man muss es doch nicht immer so maßlos betonen. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht. Kommende Woche spielen die Augsburger ja gegen die Bayern. Mhm. So. Und da sagt Sandro Wagner zu diesem Spiel, ich habe schon wieder 8000 Ideen für die Bayern. Wir regenerieren jetzt, dann legen wir uns was zurecht und dann werden wir den Bayern was auf die Socken geben. Also unter 8000 Ideen geht's nicht.
Jetzt. Ja, also es ist immer wahrscheinlich, so, es ist immer weil so groß, er auch so viele so viel. Ideen einfach hat, Jens. Also das,
ja, wer hat nicht 8000 Ideen?
Ja, natürlich.
In einer Woche, das stimmt.
Aber das ist auch ein bisschen Ausdruck seiner Energie. Also, du, das ist so, ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen, glaube ich, Teil seiner Persönlichkeit. Er ist sehr überzeugt von sich, das war er schon immer und wir haben auch schon mal festgestellt, dass du das bis zu einem gewissen Grade auch sein musst. Mir fällt gerade ein, habe ich vorhin noch gelesen, dass Toni Kroos eine Laudatio mehr oder weniger auf Florian Wirtz gehalten hat, der jetzt Deutschlands Fußballer des Jahres geworden ist und hat in diesem Statement auch gesagt, es ist gut, dass du, ich weiß nicht die genaue Formulierung, aber ein kleines bisschen Arroganz auch in dir trägst und dass die wichtig ist. Und das wurde dann noch so ein bisschen erklärt, denn Kroos hat gesagt, wenn Cristiano Ronaldo nicht genau das in sich hätte, dann hätte der das nicht geschafft auf diesem Level, bei diesen Anfeindungen der gegnerischen Fans im Stadion, bei dieser Erwartungshaltung permanent, bei diesem medialen Druck. Also diese Überzeugung ist eben auch Teil der Erfolgsstrategie. Und ja, ich glaube, so ist das bei Wagner auch. Und das äußert sich dann eben vielleicht auch in ein bisschen überschwänglichen Aussagen wie diesen, wo er natürlich, wenn du es streng siehst, inhaltlich übertreibt.
Ja, maßlos übertreibt.
Aber it's part of the magic, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, ich habe es ja vorher auch gesagt. Ich glaube schon, dass er eine Mannschaft mitreißen kann. Er wurde vergangene Woche in einem Podcast, war in einem Bild-Podcast zu Gast und da wurde er auch gefragt, so wie würde es ihm jetzt als Trainer von als Spieler von einem Trainer Sandro Wagner gehen? Er hat auch gesagt, ich hätte wahrscheinlich ganz schön starke Kopfschmerzen von allem, was halt so auf ihn einprasseln würde. Und das ist genau das, was ich meine. Es ist immer so viel. Er wurde auch gefragt, und ob er jetzt irgendwie Bock auf den Bundesliga-Start hat. Und er hat auch schon gesagt, ja, ich bin 100% motiviert, mal 100. Also weißt du, das ist immer, ja, das kann man als so beschreiben, wie du das sagst. Mir ist es manchmal ein bisschen viel. Aber, und dann kommen wir mal wieder aufs Sportliche zurück, wenn die Augsburger auch nur ansatzweise so weitermachen, wie sie im ersten Spiel begonnen haben, dann kann das eine erfolgreiche Saison werden, wie du eben gesagt hast.
Und jetzt vergleich doch mal ganz kurz den Typ Sandro Wagner mit dem Typ Ole Werner. Und ganz wertfrei die Frage, welche Persönlichkeit, welcher Kommunikationstyp ist wahrscheinlich besser geeignet, um eine Mannschaft hinter sich zu bringen, um eine Mannschaft, wie du immer so schön sagst, anzuzünden um wirklich auch diesen Mannschaftsgeist zu haben, um die einfach zu motivieren, ne? Und da auch ein Team draus zu machen. Und es hat auch, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, irgendein Augsburg-Spieler nach dem Spiel gesagt, dass Wagner extrem viel Wert darauf legt, dass sich die Spieler gegenseitig pushen. Nicht nur, wenn ein Tor fällt, dass da alle jubeln auf der Bank, sondern auch, wenn man eine geile Grätsche gemacht hat oder eine andere Verteidigungsaktion im weitesten Sinne, dass er das wirklich auch einfordert, dass da alle zusammen machen. Und ich glaube, das ist gut, das so zu machen. Ja. Denn so stärkst du natürlich total das Teamgefüge. Und bei Leipzig hast du im Vergleich dazu beispielsweise einen Xavi, der eigentlich schon halb mit einem Bein auf der Insel ist, dass er da jetzt möglicherweise nicht so integriert ist und sich der ein oder andere sonst auch denkt, naja, mal gucken, was das für eine Saison wird, glaube ich sofort. Und ich will jetzt gar nicht wieder auf Leipzig, aber nur, um mal den Vergleich zu ziehen.
Ja, finde ich sehr interessant. Hast du wahrscheinlich auch recht. Und trotzdem würde ich dagegen halten, es kommt ein bisschen auf die Mannschaft an. Also wenn du zum Beispiel eine Mannschaft hast, die, wir sprechen oft über dieses Thema, aber eine starke Achse hat, eine starke Persönlichkeit auch in der Mannschaft schon hat oder sich gebildet hat. Und du hast von außen so einen Typ wie Sandro Wagner, der dann mit seinen 8000 Ideen kommt und quasi möglicherweise so ein Team eher durcheinander bringt, als dass er dem Team hilft. Von daher würde ich sagen, es kommt immer ein bisschen aufs Team an. Ja, jetzt in dem Fall hatte man ja auch das Gefühl, es hat ja einen Sinn, warum Augsburg so einen Typ verpflichtet hat. Eben weil sie hatten vorher einen Jes Torup, der eher ein introvertierter Typ war, bis auf den einen oder anderen Ausbruch an der Seitenlinie. Aber die haben ja genauso jemanden gesucht, der sagt, wir brauchen jemanden, der uns nach vorne bringt, auch emotional nach vorne bringt, ein bisschen mehr Charisma auch reinbringt und so weiter. Und dann ist natürlich Sandro Wagner durchaus ein geeigneter Kandidat. Wenn du aber sagst, wir haben eine Mannschaft, die gefestigt ist. Wir haben vielleicht auch eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren durch viel gegangen ist und wir brauchen eher ein bisschen Ruhe. Dann ist es möglicherweise ein anderer Kandidat.
Ja, guter Gedanke. In jedem Falle, das ist natürlich immer das Zusammenspiel vieler Komponenten.
Hast du ja auch in Unternehmen hast du das ja oft so. Ja, du hast ja auch, manchmal brauchst du dann jemanden, der eher Ruhe reinbringt. Manchmal brauchst du jemanden, einen Ideengeber, der die Leute pusht um ihn rum und so weiter. Also ich finde, es kommt immer drauf an. Aber bewerten können wir es erst im Mai, wenn die Runde rum ist. Aber zumindest, wenn du zur Halbzeit 3-0 in Freiburg führst, dann hast du bis zu diesem Zeitpunkt, bis zur Halbzeit, alles richtig gemacht. Also Vorbereitung und alles drum und dran. Die ersten 45 Minuten bis dahin war alles top. Und dann ist es natürlich auch gerechtfertigt zu sagen, diese Mannschaft hat genau diesen Typen gebraucht. Wer weiß, ne, wie es weitergeht.
Dann lass uns, weil ich gucke gerade die Ergebnisse nochmal durch. Die Mainzer haben aus unserer Sicht leider verloren gegen die Kölner, aber Props an die Kölner. Aber über die Mainzer sprechen wir heute nicht. Das werden wir in Kürze ein bisschen ausführlicher machen in einer Episode. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Über das 0-0 von Gladbach und dem HSV habe ich jetzt auch nicht so Bock zu reden, um ehrlich zu sein.
Ja, nur eine Sache. Ich bin ja hier in so einem Tippspiel mit meinen Cousins drin. Mhm. Und ich habe tatsächlich als ersten Trainer, der gefeuert wird, Siwane getippt. Mhm. Also das war natürlich noch vor dem 0-0. Das musste ja am Freitag 20.30 Uhr musste das abgeschickt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Gladbach passiert. Mhm. Und wenn du natürlich jetzt so mit einem 0-0 gegen Hamburg zu Hause startest, ist nicht so wahnsinnig gut, aber immerhin noch besser als mit einem 1-4 in Frankfurt zu starten. Also, so fair muss man auch sein.
Yeah, well. Ja, die Heidenheimer haben zu Hause verloren gegen Wolfsburg. Den haben wir ja auch schon eine etwas schwierigere Saison vorausgesagt. Yes. Aber über was ich jetzt gerne noch mit dir sprechen möchte zum Abschluss, ist das Spiel St. Pauli gegen Dortmund.
Yes.
Vielleicht als ganz kurze Anekdote. Ich habe bis zu dem Abend, bis nach dem Spiel, ich war unterwegs, habe ich keine Ergebnisse gecheckt. Und dann habe ich mit unserem lieben Freund Kai geschrieben, der Dortmund-Fan ist. Und habe ihm nur geschrieben, ich muss erstmal Ergebnisse checken. Und er schreibt mir nur zurück, wunder dich nicht, Dortmund macht Dortmund-Sachen. Und da habe ich schon gedacht, okay. Und dann hat es mich auch nicht überrascht, dass ich dann da eine rote Karte und ein 3-3 gesehen habe. Das sieht tatsächlich aus nach Dortmund-Sachen.
Ja, was soll ich dazu sagen, nachdem ich vergangene Woche gesagt habe, also in dieser Saison wird alles anders. Sie spielen eine gute Hinrunde. Es wird alles
besser dieses Jahr.
Genau, es wird alles besser. Sie spielen eine gute Hinrunde. Well, hätte man ja auch bis zum 3-1 denken können. Also ich meine, zumindest, was ich so weil ich so mitgekriegt habe, haben sie jetzt ja auch kein Top-Spiel gemacht, aber immerhin 3-1 in Hamburg geführt beim FC St. Pauli. Da kann man von einer Spitzenmannschaft schon erwarten, dass du da mit 3 Punkten nach Hause fährst.
Ja, und wenn ich vor allem dann auch Niko Kovac nach dem Spiel sagen höre, wir haben den Kampf nicht so angenommen und dann müssen wir auch mit dem Punkt zufrieden sein. Das ist, also wenn ich mich reinversetze als Dortmund-Fan, du glaubst jetzt dieses Jahr, na endlich, jetzt wird das mal was. Und dann musst du dir am ersten Spieltag das schon wieder anhören. Wie gesagt, St. Pauli ist ein gutes Team, aber trotzdem, die Dortmunder haben ja andere Ambitionen zu sagen, ja, da musst du auch mit einem Punkt gegen St. Pauli zufrieden sein. Ja, mit der Mentality wirst du auf jeden Fall kein Meister. Also so viel ist mal sicher. Und ich erinnere daran, ich habe die Dortmunder, ich glaube, auf 5 getippt in der Abschlusstabelle. Ich glaube einfach auch, das wird wieder kein glorreiches Jahr bei den Dortmundern. Aus Gründen, die ich jetzt nicht nochmal näher ausführe. Aber ja, irgendwie war das schon wieder so, ja, genau die Bestätigung dessen, was ich gedacht habe.
Ja, und dabei ist es jetzt auch so eine Hop-oder-Top-Saison. Also das muss man schon sagen. Ich glaube, es stehen schon relativ viele Spieler auf dem Prüfstand. Was machst du mit Niklas Süle? Was machst du mit Jule Brandt, deren Verträge beide im kommenden Jahr auslaufen? Ich glaube, Emre Can ganz genauso. Was ist mit einem Schlotterbeck? Ja, also ist der in der Saison 2026/27 noch in Dortmund, wenn die Dortmunder, wie du es prognostiziert hast, Fünfter werden? Wahrscheinlich eher nicht, sondern mit seinem Potenzial, das er ja auch oft genug abgerufen hat, auch in Dortmund, werden dann vielleicht schon auch die großen Vereine ihre Fühler ausstrecken. Was ist mit einem Sabitzer? Ja, der muss jetzt halt auch nochmal durchstarten. Er hat immer mal wieder auch in Dortmund gezeigt, dass das kann. Kann das über eine ganze Saison? Also es sind so viele Fragezeichen.
Hat jetzt einen schönen Assist auch in dem Spiel gehabt. Ja. Er hat ja so ein bisschen, also die öffentliche Stimmung ist schon so ein bisschen jetzt wieder Sabitzer, jetzt kommt er nochmal. Ja, jetzt zeigt er nochmal, was er kann, und ich würde ihm das auch gönnen, weil ich den immer cool fand als Spielertyp. Ich fand den beide Bayern schon gut. Da hat es halt einfach auch nicht geklappt. Er ist da nicht so zur Rande gekommen. Aber ich meine, er kann das ja nun eigentlich.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, sie brauchen auch, viele Spieler brauchen jetzt auch eine gute Saison. Also nicht nur der Verein, nicht nur die Fans, nicht nur die dürsten danach, dass es endlich eine coole, konstante Saison gibt, wo sie vielleicht sogar irgendwie mal wieder einen Titel im Pokal holen oder sowas. Ich meine, das ist ja auch immer mal drin, weil die Bayern wollen den ja nicht mehr. Und deswegen glaube ich, für den ganzen Verein, aber auch für viele Spieler ist jetzt so ein Moment, wo sie zeigen müssen, sind wir so gut, wie wir gemacht werden oder gemacht wurden, als wir verpflichtet wurden. Also von daher, jetzt gilt's für die Dortmunder. Und ich bin sehr gespannt, wie sie da drauf reagieren in der kommenden Woche. Wie war das? Ich glaube, bei zu Hause Union oder sowas, ne? Also von daher.
Da müsste ich jetzt nachgucken.
Mal kurz. Ja, war nicht vorbereitet.
Ja, ja, ist so. Ja. Dortmund zu Hause gegen Union, ja.
Von daher, da müssen sie, stehen sie schon wieder unter Druck. Ist ja so. Aber gut, wann tust du das als Bundesliga-Mannschaft oder Bundesliga-Spieler nicht? Aber klar, muss natürlich, wenn du jetzt wahrscheinlich gegen Union gewinnst, hast 4 Punkte, sagst du, ja, okay, komm.
Ach Leute, das wird geil. Wir haben noch 33 Spieltage vor uns. Wir haben viel DFB-Pokal, viel Champions League vor uns.
In der schlechtesten Bundesliga aller Zeiten. Nein.
Das war natürlich mit einem Augenzwinkern die schlechteste Bundesliga-Saison aller Zeiten. Aber ich glaube, das wird noch richtig spannend dieses Jahr. Und wir schauen mal, die Themen ergeben sich ja von selbst. Also wir können euch schon versprechen, wir werden zeitnah Mainz 05 ein bisschen näher beleuchten. Wir werden zeitnah einen weiteren sehr, sehr spannenden Gast haben, mit dem wir viel über den Fußball im Ruhrpott sprechen werden.
Oh ja, das wird super.
Ach, und noch 1000 andere Dinge, die ich jetzt gar nicht verraten will, Leute. Wird auf jeden Fall geil, und ich kann euch sagen, wir sind top motiviert für die neue Saison, und jetzt erster Spieltag war doch super. 32 Tore habe ich, glaube ich, gelesen am ersten Spieltag, auch viel mehr als der eigentliche Schnitt. Im letzten Jahr waren wir so bei 25 pro Spieltag. Und was stört Alfred Draxler daran, Jens? Hast du es gelesen?
Oh,
nee, unser lieber Freund von der Bild-Zeitung.
Ich wollte nur kurz sagen, und vielen Dank, dass wir heute auch so wenig über Werder gesprochen haben und sie nur am Rande erwähnt haben. Ich glaube, das wird in den kommenden Wochen auch anders werden.
Wahrscheinlich.
Ah, was hat Alfred Draxler gesagt? Was könnte Alfred Draxler gesagt haben? Ich weiß es nicht, Nils. Bitte, erleuchte mich.
Also ich habe vorhin bei Bild.de die Kolumne gesehen. Das bereitet mir Sorgen. Und Alfred Draxler fängt diese Kolumne an mit so viele Tore wie selten bei so einem ersten Spieltag und alles super. Aber was ihm wirklich Sorgen bereitet, dem lieben Alfred Draxler von der Bild-Zeitung, dass nur ein Viertel dieser Tore von Deutschen geschossen worden ist. Und da habe ich wieder gedacht, Alfred, meine Güte, ist es nicht langsam Zeit für den Ruhestand? Für uns alle. Das wäre doch vielleicht nicht schlecht. Ja. Aber gut, wenn das seine großen Sorgen sind.
Ja.
Er denkt natürlich nur an Julian Nagelsmann, ist klar. Ne? Also er will natürlich, dass die deutsche Nationalmannschaft stark ist. Also was anderes spielt da auch keine Rolle. Und was anderes möchten wir ihm da natürlich auch nicht unterstellen, Alfred. Nein. Ich hatte irgendwie andere Gedanken, als ich gelesen habe, 32 Tore. Ich habe mir gedacht, ist doch geil. Wir freuen uns auf eine schöne Saison. Und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge, Jens, oder?
Ja, machen wir.
Und? Machen wir.
Ja, und da werden wir den zweiten Spieltag dann besprechen. Da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, Nils. Ganz anders.
Gucken wir mal, ja, genau. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ihr Lieben, bleibt am Ball. Bei diesem Wetter bleibt am Grill. Und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens.